Bella hat es schon gesagt. Ich habe mir so gedacht, eigentlich hätte sie ja gleich weiter predigen können. Oder? War ja schon alles drin, was ich auch sagen möchte. Wir wollen uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit halt mal mit den Verheißungen aus dem Alten Testament beschäftigen, die auf Jesus hindeuten, wo man schon Hinweise finden kann. Und wie wir schon gehört haben, über 300 Verheißungen soll es im Alten Testament geben. Ich muss euch gestehen, ich habe sie nicht nachgezählt. Aber was ich so im Kopf habe, das geht so um seine Geburt, um die Geburt von Jesus, um sein Leben und was daraus auch für uns entstehen soll, was daraus sich entwickelt. Und wenn wir diese Weihnachtsgeschichte so richtig verstehen wollen, dann müssen wir, denke ich, auch mal zurückschauen. Zurückschauen nicht nur bis zur Geburt Jesu, sondern auch zurückschauen ein paar Jahrtausende nur. Ja. Ein paar Jahrtausende zurück bis zu den ersten Menschen, die es auf dieser Erde gab. Adam und Eva. Und es kann auch uns ja helfen, wenn wir mit Menschen, gerade wie gestern auf so einem Adventsmarkt, ins Gespräch kommen bei unserer Argumentation. Ja, wir werden ja auch manchmal hinterfragt oder unser Glaube wird hinterfragt. Zum Beispiel könnte jemand sagen, ihr Christen, ihr sprecht immer von Rettung. Ja, für was brauche ich eigentlich Rettung? Bin ich in Gefahr? Vor was soll ich gerettet werden? Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Die Menschen uns stellen können. Und da ist es ganz gut, wenn wir uns mal zurückbesinnen, wie ging die ganze Geschichte eigentlich los, um das zu verstehen, die ersten Menschen, Adam und Eva, die Geschichte oder Beginn der Menschheitsgeschichte einmal anschauen. Die Bibel spricht ja davon, dass Gott den Menschen geschaffen hat als ein Gegenüber, wo so etwas wie eine Freundschaft, eine Beziehung, eine enge Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen bestehen sollte. Der Mensch sollte nicht von irgendetwas beherrscht werden. Das ist die Überschrift, genau, ein erster Hinweis. Der Mensch sollte nicht von irgendetwas beherrscht werden in dieser Welt, sondern er hatte eigentlich vom Ursprung her von Gott die Verantwortung bekommen über die gesamte Schöpfung, über die Erde. Und da sind wir bei Adam und Eva. Gott stellte ihnen Angela hat es gesagt, einen perfekten Garten Eden zur Verfügung. Ich weiß nicht, wer sich manchmal von euch ärgert über seinen Garten, wenn das Unkraut wieder sprießt, wenn wieder viel Arbeit ansteht und so. Gott stellte ihnen hier einen perfekten Garten zur Verfügung. Sie hatten eigentlich alles, was sie für ein glückliches Leben gebraucht haben. All das, wonach viele Menschen heute auf der Suche sind, nach dem Glück ihres Lebens, dem paradiesischen Zustand, ja, wer wünscht sich den nicht? Unter anderem gab es dort ganz viele Bäume mit Früchten, aber es gab auch eine Anweisung. Und Gott sprach, der Herr gebot den Menschen und sprach so: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das ist doch eine nicht so schwer verständliche Sache. Wenn du von der Frucht isst, musst du sterben. Wer will gerne sterben? Keiner. Also essen wir nicht von den Früchten, oder? Das wäre unsere Schlussfolgerung vielleicht. Alles hätte so schön sein können, so schön werden können. Ich habe mich manchmal gefragt, was wäre gewesen, wenn Adam und Eva zuerst vom Baum des Lebens gegessen hätten. Von allen Bäumen hätten sie essen dürfen, selbst vom Baum des Lebens. Nur eine klitzekleine Ausnahme gab es. Eine klitzekleine Einschränkung. Bitte doch nicht vom Baum der Erkenntnis. Aber wie das bis heute so ist, gerade das Verbotene ist besonders interessant. Das, was man nicht darf, bitte nicht vom Baum der Erkenntnis. Und ihr kennt das Ganze, ich mache das kurz, das ganze Dilemma im Garten Eden, die Schlange hinterfragt, sät Zweifel, zerstört Vertrauen, wie bis heute immer noch. So ist ja auch heute noch unterwegs der Teufel. Adam und Eva verwarfen diese Anweisungen, die sie von Gott bekommen hatten, glaubten der Schlange mehr, dem Teufel mehr als Gott, was furchtbare Folgen hat, die bis in unsere Zeit hinein diese Auswirkungen noch spürbar sind. Diese wunderbare Freundschaft, diese Beziehung, die die Menschen mit Gott hatten, zerbrach, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Ja. Und das müssen wir erstmal so ein Stück weit auch verstehen. Sünde, Selbstbezogenheit kam in diese Welt, in das Leben der Menschen hinein und die Gemeinschaft mit Gott wurde zerstört. Und damit, nicht nur das, kam auch all das andere, was die Menschen so plagt bis heute, in diese Welt hinein. Krankheit, Leid, Angst, Tod, Krieg, Menschenverachtung und auch diese persönlichen Beziehungen unter den Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen, haben einen Knacks bekommen seit dieser Zeit. Und das fing gleich im Garten schon an. Ja? Der ist schuld, nein, die ist schuld. Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, will sagen, Gott, du bist selber schuld. Ja? Warum, Gott? Ist doch bis heute so, oder? Und Gott blieb nichts anderes übrig, als Adam und Eva aus dem Garten Eden zu verbannen. Aber schon kurz, nachdem diese Gemeinschaft mit den Menschen oder mit Gott, zwischen den Menschen und Gott zerstört war, die Menschen den Garten Eden verlassen mussten, den sogenannten Sündenfall, unter dem Begriff ordnen wir das immer ein, hat Gott schon die Zukunft der Menschen beschrieben. Schon da hatte Gott eine Idee, wie kann das weitergehen, wie kann das Ganze trotzdem noch gut ausgehen und hat die Zukunft der Menschen beschrieben, dass das Leben schwer werden wird. Mit Mühsal, mit Schmerzen wird es zu tun haben. Aber in diesem Zusammenhang brachte er auch ein ganz interessantes Wort, eine Prophetie, eine Verheißung für den Teufel, den Widersacher Gottes. Und da bekommen wir schon diesen ersten Hinweis, den wir heute schon mal betrachtet haben, auf die Art und Weise der Errettung. Einen ersten Hinweis auf Jesus Christus. Gott sprach in 1. Mose 3, Vers 15 jetzt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das war die Aussage, Same der Frau, klingt für uns schon mal ein bisschen ungewöhnlich, Nachkomme der Frau. Schon diese Begrifflichkeit ist für unsere Ohren schon ungewöhnlich. Normalerweise, auch von der biblischen Geschlechterfolge her, waren es immer die Männer, die etwas weitergaben von Generation zu Generation, die da aufgeführt sind. Hier der Same der Frau, das deutet schon an, dass etwas Besonderes passieren muss. Ja? Etwas Besonderes, eine ganz interessante Aussage schon am Anfang der Bibel. Wir müssen uns vorstellen, wusste doch der Teufel jetzt, die Menschen habe ich jetzt nach diesem Fall in meiner Hand, unter meiner Kontrolle. Sie haben das Paradies verspielt, wie man so schön sagt. Ich habe sie überlistet, betrogen, belogen. Das Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist jetzt aus. Und das Gesetz Gottes tritt trotzdem in Kraft. Alles vermehre sich nach seiner Art. Und das ist das Dilemma, in dem wir heute noch stehen. So waren nicht nur Adam und Eva von Gott abgefallen, sondern die gesamte Menschheit, die darauf folgte, weil alles sich in seiner Art vermehren sollte. Ja? So sieht's aus in der Welt. Satan wurde zum Fürst dieser Welt, er beherrschte die Menschen von da an, sind gefangen in dieser Macht der Sünde. Und jeder Mensch steht eigentlich somit unter diesem Einfluss des Widersacher Gottes, dem Satan. Egal, ob du vielleicht, machen wir mal einen Vergleich, ein guter, gut gesitteter, ein ordentlicher Bankdirektor bist oder ob du ein mieser Bankräuber bist. Egal. Ja? Egal. Du denkst vielleicht von dir, du bist ein guter Mensch, aber die Bibel, sie sieht es etwas anders. Römer 3, Vers 12. Alle sind abgewichen, sagt Paulus hier. Alle. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch da ist auch nicht einer. Nicht einer. Doch Gott hat schon bei Adam und Eva angedeutet, ich schaffe einen Weg da heraus. So wird es nicht ewig bleiben. So wird es nicht ewig bleiben, ich schaffe einen Weg da hier raus. Wieder in den Frieden hinein, in die Ruhe, in diese gute Gemeinschaft mit Gott. So begann Gott diese Erlösung, diese geplante Erlösung schon kurz nach dem Sündenfall vorzubereiten. Er gab den Menschen diese Verheißung des Samens. Also genau genommen gab er ja den Teufel eigentlich. Er sprach ja zur Schlange in diesem Moment diese Verheißung. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Bis zu diesem Zeitpunkt lebten Adam und Eva in Ruhe, in Frieden, in einer guten Gemeinschaft. Und das ist auch der Friede, den sie damals hatten, nach dem wir uns heute noch sehnen. Der Friede, nach dem sich jeder so sehnt. Ja, im tiefsten Inneren. Vielleicht auch, wenn es viele nicht wahrhaben wollen, aber dieser Friede mit Gott und auch untereinander. Danach fehlen sich so viele. Der zerbrochene Friede mit Gott ist das größte Übel in der Menschheit, dass das kaputt gegangen ist. Und weil in diesem Augenblick sich Adam und Eva von Gott losgelöst haben, damit begann dieser ganze Ärger auch. Sie haben das selber gemerkt, zunächst schämten sie sich gegeneinander oder vor sich selbst. Dann schämten sie sich vor Gott, hatten Angst, Rechenschaft zu geben für ihr Verhalten, mussten sich verstecken, Befürchtung vor den Konsequenzen, Schuldzuweisungen und, ihr Lieben, eine Schwere legte sich auf das Leben der Menschen von da an. Ja. So ein paar Dinge sind ja beschrieben. Die Fortpflanzung wurde mit Schmerzen verbunden. Ja. Die Geburt, die Arbeit sollte mühsam und schwer sein. Und auch der erste Mord ließ nicht lange auf sich warten. All die Dinge kennen wir, die ihr die Bibel kennt. Und selbst der verheißene Same würde in diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung, in diesem Konflikt beteiligt werden, indem er der Schlange, dem Satan oder mit der Schlange, dem Satan im Kampf steht. Eine Feindschaft zwischen dem Nachkommen der Frau und dem Nachkommen der Schlange. Eine Feindschaft, die bis heute anhält. Der Teufel versucht immer wieder abzulenken, durcheinander zu bringen, letztendlich das zu zerstören, was Gott lieb und wertvoll ist. Auch in unserer Zeit, auch in unserer Gesellschaft. Und das sehen wir ja in der ganzen biblischen Geschichtsschreibung schon, das sehen wir in der Geschichte der Menschheit, in der Kirchengeschichte, bis in unsere aktuelle Zeit. Der Teufel will durcheinander bringen, in Frage stellen, Zweifel sehen, irreführende Gedanken auch streuen, um so das Leben der Menschen zu zerstören, die Menschheit überhaupt, ihr zu schaden, wegzubringen von Gott, ihrem Schöpfer. Das ist die Absicht und gerade in unserer Zeit, ich nehme das so ein bisschen wahr, passieren Dinge, gibt es Entwicklungen, die mir das so deutlich vor Augen führen. Das ist nichts Menschengemachtes. Da muss eine Macht dahinter stehen. Ja. Wir hatten letztens den Vortrag über Transgender. Ja. All diese Dinge, gesunde Selbstwahrnehmung, gesunde Familie, ein gesundes Aufwachsen von Kindern, was im Weiteren übrigens auch zu einer gesunden Gesellschaft dann wieder führt. Ja. Wo wird das mal alles noch hinführen? Gottlose Vorstellungen des Zusammenlebens, eheähnliche Gemeinschaften, bis hin zu diesem ganzen Thema, was ich angesprochen hatte. Vorstellung, die Gottesvorstellungen ersetzen wollen, durcheinander bringen wollen, in die Irre leiten wollen. Und das Ganze hat, die ganze Thematik hat so einen Rückenwind, so eine Lobby bekommen in unserer Zeit, dass ich denke, das kann kein Mensch. Das sind ja die Minderheit, ja. Da muss eine finstere Macht dahinter stehen, um das so voranzutreiben, so gesellschaftsfähig zu machen. Und das ist nur ein Beispiel. Der Teufel versucht, die Menschen kaputt zu machen, der Menschheit zu schaden, ganz zu schweigen von Krieg, Zerstörung, Verfolgung und diese Dinge. Und dann, ihr Lieben, habe ich im Buch der Offenbarung einen interessanten Vers gefunden, der mich an diese Feindschaft erinnert. Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Wir tendieren ja in unserer Auslegungstradition gerne dahin, dass wir diese Dinge in der Offenbarung oder den Großteil der Offenbarung in die Zukunft datieren. Ja? Lasst mal, versucht mal ein bisschen eure Gedanken zu lockern und mal einen anderen Gedanken zuzulassen. Wir denken manchmal so ab Kapitel 6, was da aufgeschrieben ist, alles Zukunftsmusik. Ja. Aber was, wenn dieser Text das beschreibt, was seit der Geburt Jesu abläuft auf dieser Erde? Hier und da punktuell stärker, mal weniger. Es gibt ja in der Offenbarungsauslegung immer so diese, im Großteil, diese zwei Parteien. Die einen sagen, hier Jens, schau her, jetzt passiert's. Ja, stimmt's? Und dann die anderen, ach, das gab's schon immer und es gibt nichts Neues. Ja? Und diese zwei konkurrieren. Und ich denke, die Mitte ist irgendwo dazwischen zu finden. Zugegeben, die Offenbarung eine recht bildhafte Sprache, nicht leicht zu verstehen. Aber lest mal mit diesen Gedanken das Kapitel 12 und bis hinein ins 13. Kapitel. Ich denke, diese ganzen Sachen laufen ab seit Geburt Jesu. Hier und da punktuell natürlich stärker vortreten und da wieder weniger. Aber das Ganze ist ein Kampf, in dem wir stehen. Von diesem Zeitpunkt an stehen wir Menschen in einem Kampf. Und Paulus schreibt im Epheser 6, Vers 12, hört her, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir neigen ja manchmal, Menschen im Vordergrund zu sehen, auch bei diesem Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Ja? Da müssen wir aufpassen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit der Himmelswelt, sagt Paulus. Das ist unser eigentlicher Feind. Wir stehen in einem Kampf gegen diese Mächte der Finsternis, gegen diese Nachkommen der Schlange, des Teufels, um das mal so zu formulieren. Aber ihr Lieben, es gibt keinen Grund zu resignieren. Stimmt das? Es gibt keinen Grund zu resignieren. Der in uns ist, ist stärker. Gott hat uns ausgerüstet für diesen Kampf. Aber trotzdem möchte ich heute mal gerade so, weil wir bei diesem Thema sind, ein Bewusstsein schaffen für diese Feindschaft, die immer noch herrscht. Manchmal wird sie uns ja richtig auch knallhart vor Augen geführt. Und dabei müssen wir, wie gesagt, immer aufpassen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen kämpfen, sondern gegen den, der sie manipuliert und benutzt für seine Ziele. Und bei aller negativen Entwicklung unserer Zeit darf uns das immer wieder bewusst sein, Gott hat uns kein frommes Umfeld versprochen. Wir sind aufgewachsen und leben in einer, also ja, das ist Gnade, ja, in einer Gesellschaft, wo die Werte Gottes noch ein bisschen Beachtung zumindest finden. Es wird weniger zugegeben, aber Gott hat uns niemals ein frommes Umfeld versprochen. Keine Regierung, die die christlichen Werte hochhält, ja, keine Gesellschaft, die sich an Gottes Vorstellung orientiert. Das ist nicht die Verheißung. Das ist nicht die Verheißung. Wir sind manchmal empört darüber, was die Politik so fördert und was so gesellschaftliche Akzeptanz erlangen will. Aber verheißen ist uns kein christliches Umfeld, sondern ein Retter. Ein Retter. Das war die Verheißung. Gott hat einen versprochen, einen Retter zu senden. Und durch ihn sind wir in der Lage, anders zu leben. Anders zu leben und ein Licht zu sein, gerade in dieser Welt, gerade in der Finsternis. Und je finster es wird, umso heller dürfen wir leuchten. Und natürlich treten wir ein für die Werte Gottes. Da, wo Gott uns Gelegenheit gibt, da, wo er uns Möglichkeiten gibt. Aber diese Illusion, jede negative Entwicklung in unserer Gesellschaft aufhalten zu können, die ja Gott manchmal auch irgendwie zulässt und manchmal sogar gebraucht, ja, diese Illusion können wir getrost aufgeben. Ich bin auch zurückhaltender geworden in letzter Zeit, bei zum Beispiel so Petitionen zu unterschreiben, wenn ich von Gott keinen Auftrag dafür empfinde. Nur weil jemand auf den Gedanken gekommen ist, eine Unterschriftensammlung wäre die Lösung, so wichtig die Anliegen manchmal sein mögen punktuell. Aber lasst uns an der richtigen Stelle kämpfen. Jesus und seine Nachfolger, auch die ersten Christen, haben keine Revolution angezettelt gegen die römische Regierung. Die haben ihre Macht ganz schön brutal manchmal ausgeführt. Ja. Sie haben keinen Beschwerdebrief an Herodes geschrieben. Nein, Jesus ist und bleibt der Retter. Amen. Jesus ist und bleibt der Retter. Und trotzdem treten wir für seine Werte, die ihm wichtig sind, ein. Ein Same, der die Schlange dem Teufel zu Fall bringt, er wird uns schon am Anfang der Menschheitsgeschichte angekündigt. Und von da an und die gesamte Zeit im Alten Testament erwuchs sich bei dem Volk diese Verheißung eines Retters, die setzte sich so richtig fest, wie ein Licht, das aus dem Dunkeln hervorbricht. Herausragend spricht ja der Prophet Jesaja darüber, da kommen wir vielleicht auch noch drauf im Laufe dieser Predigtreihe. Nur mal ein Vers hier am Anfang, Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, ja, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Der angekündigte Retter bringt Licht in das Leben der Menschen hinein, Licht in das Dunkel dieser Welt, Licht in diese vom Satan herbeigeführte Finsternis. Und wenn wir uns das alles so anschauen, die Situation der Menschheit mal vor Augen führen, dann bekommen wir ein Verständnis dafür, was die Bibel mit Errettung meint. Errettung. Ein Ende dieser gesetzten Feindschaft, ein Ende dieser Trennung von Gott, Ende dieser Macht der Finsternis, die letztendlich, wenn sie bestehen bliebe, die Verdammnis, die ewige Verdammnis zur Folge hätte. Und davon braucht es Errettung. Jesus Christus ist gekommen. Paulus sagt es mal an einer Stelle, dieser verheißene Same, als er kam, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ja. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Die von Gott vorgegebene Zeit. Ich denke, die Menschen damals haben sich, wie wir uns auch, manchmal in unseren Situationen gefragt, warum dauert das so lange? Warum vergehen hier die Jahrhunderte und es passiert nichts? Ja. Aber Gott braucht seine vorgesetzten Zeitpunkte, die idealen Zeitpunkte. Der Retter Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn, er ist gekommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Licht der Welt war erschienen. Und er war ganz anders. Anders als alle anderen Nachkommen der Menschen. Er war Mensch wie wir, aber doch auch Gott. Mensch und Gott zugleich. Ein Same von ganz anderer Qualität. Paulus schreibt mal, in ihm, Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja? Das ist das Geheimnis von diesem Samen, welcher dem Teufel den Garaus ausmacht. Und nur weil er völlig anders war als der Rest der Menschheit, konnte er dieses Werk vollbringen. Jesus Christus, der Retter dieser Welt. Vielleicht noch ganz kurz nochmal zu dem Hinweis, zu dem ersten Hinweis. Wer hätte das gedacht? Von dieser Begebenheit im Garten Eden, das war die Inspiration für einen Weihnachtsbaum. Könnt ihr euch das vorstellen? Diese Geschichte im Garten Eden hat die Inspiration geliefert für einen Weihnachtsbaum. Manche sagen ja, der Weihnachtsbaum, der stammt aus einem heidnischen Kult heraus, aus dieses heidnische Lichterfest, genau, gewesen. Da würde der Weihnachtsbaum herstammen. Aber mir gefällt lieber diese andere Deutung, die ist der Ursprung im 15. Jahrhundert zu finden, eine mittelalterliche Tradition. Und die hatten dafür auf ihren Marktplätzen und in den Kirchen so Theaterstücke aufgeführt. Unter anderem auch das Weihnachtsspiel. Aber die kirchliche Tradition hatte auf den 24. Dezember auch die Geburt, den Namenstag von Adam und Eva datiert. Und so beging das Weihnachtsfest eigentlich erst am 25., wo ja viele Kinder auch heutzutage noch erst die Geschenke bekommen. Ja. Und am 24. gedachten sie daran, was im Paradies geschehen ist. Und dann ging das so fließend über Paradiesspiel und ins Weihnachtsspiel hinein. Also in einer Theatervorführung diese beiden Themen zusammengefasst. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und wenn wir uns erinnern, Paradies, was darf da nicht fehlen? Ein Baum. Überall da, wo Adam und Eva abgebildet sind, sieht man auch den Baum. Ja. Und was darf an so einem Baum nicht fehlen? Oder anders nochmal, weil das ja eine mittelalterliche europäische oder mitteleuropäische Tradition gewesen ist, deswegen alle Bäume sind kahl in dieser Jahreszeit, nahm man einen Dannenbaum. Grün sollte er doch sein, der Baum. Also Dannenbaum. Ins Zimmer oder auf die Bühne geschleift. Und dann, dass es doch ein bisschen nach Paradies aussah, dann hing man das hinan, was nicht fehlen darf, das sind Äpfel. Genau, Äpfel. Damals waren es noch richtige Äpfel. Heute hat man es umgewandelt, hier unten liegen sie in Gold. Am Anfang waren sie nur rot gewesen, ja, gab es die nur in Rot. Gut, das steht jetzt nicht in der Bibel, ja. Aber irgendwie muss man sich ja, Melonen wollte keiner ranhängen, wachsen auch nicht an Bäumen, ich weiß. Ja? Und so lassen wir das doch bei den Früchten, es gibt glaube ich schlimmere Verfehlungen. Ja, mit den Äpfeln. Genau, also die, und dann hat man dieses Krippenspiel, also mit diesem Tannenbaum-Krippenspiel aufgeführt und ist fließend über, nee, das Paradiesspiel aufgeführt und ist fließend übergegangen in dieses Adventsspiel. Man hat einfach die Jahrtausende zwischendurch gestrichen. Die Abwendung von Gott, der Sündenfall, vertrieben aus Paradies und dann gleich die Erlösung, die Gott geplant hat. Jesus Christus, der Mensch gewordene Gottessohn. Also mir gefällt so eine Zusammenstellung von einem Theaterstück. Vielleicht können wir das mal so aufführen, Angela, in irgendeiner ferner Zukunft. Das wäre doch schön. Er ist gekommen, um die Schlange, dem Teufel den Kopf zu zertreten. Genau. Und dann wurde ich noch an eine Aussage, das noch kurz zum Schluss erinnert. Jeder, der diesen Herrn und Erlöser annimmt, der wird gerettet werden, genauso wie Jesus das gesagt hat, dem Ersten, der sein Erlösungswerk noch am Kreuz annimmt. Wer war das? Der Schächer am Kreuz. Ja? Und zu ihm sagt Jesus, hört mal zu, ich sage dir wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das immer wieder. Da schließt sich der Kreis, auch bei meiner Predigt, paradiesische Zustände, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was durch Jesus Christus in diese Welt hineingekommen ist. Einen Weg da heraus aus dieser abgefallenen Welt. Ein Retter, welcher geboren wurde und diesen paradiesischen Zustand einem jeden von uns, einem jeden in dieser Welt wieder ermöglichen möchte. Amen. Auch dir.